Herzlich willkommen zur ersten Folge Bromance State University. Here's you, baby. Dominik Eberle sitzt mir gegenüber. Ich bin Timman Zulemenke, eure beiden Hosts für den ersten College-Football-Podcast von Football Bromance oder von Bromance Sports, kann man ja auch so sagen. Ich glaube, wir sind beide hyped, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben Bock. Wir können uns, glaube ich, erstmal ein bisschen vorstellen, haben wir uns vorgenommen, für die, die uns vielleicht nicht kennen. Also mich kennen wahrscheinlich weniger Leute, dich kennen bestimmt alle.
Stell dich vor.
Aber fang du an. Ich wollte gerade sagen, Dominik, ich habe angefangen den Podcast, du stellst dich jetzt vor, danach mache ich.
Ja, also mein Name ist Dominik Eberle. Ich bin in Deutschland erstmal aufgewachsen, dann rübergezogen nach Amerika, habe in der Highschool angefangen mit Football zu spielen und dann in 2015 bin ich dann zur Utah State University gegangen und habe dort für 4 Jahre lang Football gespielt, dann in der NFL ein paar Jahre noch gespielt und jetzt bin ich wieder hier in Deutschland bei den Berlin Thunder und ja, ich bin ein großer College-Football-Enthusiast, ich gehe auch immer zu den Spielen, als ich drüben gelebt habe und einfach dieses College-Athleten- Leben ist einfach, wo ich mich am meisten verbinde und die Liebe dazu habe und ich habe dann einfach diese Leidenschaft, es einfach mit Leuten zu teilen. Das macht mich nochmal richtig heiß drauf und deswegen wird dieser Podcast einfach unglaublich gut sein, dass ich jetzt endlich mal es verbreiten kann und wie auch immer. Also es ist eine Top-Sache und ich freue mich schon richtig drauf und natürlich, jetzt kannst du dich auch vorstellen, aber du musst die Schule hier wegnehmen.
Ich wollte gerade sagen, also meine Story ist nicht ganz so spektakulär wie Dominik's. Natürlich, ich meine, ich habe nicht College gespielt, ich habe auch nicht in der NFL gespielt, aber ich habe in Wyoming studiert, ein Auslandssemester gemacht. Ich habe eigentlich an der Universität Bielefeld studiert und habe dann Auslandssemester im Bachelor gemacht und war natürlich direkt infiziert mit dem College-Football-Lifestyle, College-Football-Heimspiele und alles, was dazugehört. Wyoming war ich, das ist die gleiche Uni von Mark und Socha. Kleiner Funfact dazu, ja. Ihr wisst Bescheid. Und deswegen, ich habe mega Bock auf diesen Podcast. Wir können auch mal vielleicht kurz sagen, was so unser Plan ist. Also wir haben generell Bock, euch College Football näher zu bringen. Wir haben auch schon gesagt, und das ist auch in der Beschreibung extra reingeschrieben, weil wir gesagt haben, egal ob man schon Ahnung hat, egal ob man noch keine Ahnung hat von wirklich so College Football und den ganzen Lifestyle drumherum und alles Mögliche, was dann dazugehört, wir versuchen jeden irgendwo abzuholen und für alle irgendwie was dabei zu haben, oder? Also das ist der Plan, den wir jetzt hier haben mit unserem Podcast.
Genau, also College Football, einfach die Leidenschaft, die es mitbringt. Man hört immer, NFL ist zu leise, nur wenn ein großer Play passiert, geht die Stimmung ein bisschen ab und du hast gute Franchises, die Vikings machen gut Stimmung, die Packers machen gut Stimmung, aber sehr oft ist es eigentlich gefühlt, hey, der deutsche Fußballfan schaut nach Amerika und denkt sich, wenn große Plays passieren, ja, dann dreht man ein bisschen durch. Aber wenn man College Football anschaut, man hat die Marching Band, hat 100.000 plus in einem Stadion, die diese Semi-Pros anschauen wollen, die eigentlich, hey, die spielen jetzt vor 100.000 heute, aber haben morgen ein Final Exam, dass sie die Klasse bestehen können oder so. Und das bringt dann auch nochmal ein bisschen mehr mit und verbindet die Leute da mit diesen Athleten und diesen Studenten nochmal mehr. Und ja, hey, jetzt ist gerade so eine Art Neustart im College, wo man sagen kann, zum ersten Mal mit NIL-Geld und mit all diesen News, die jetzt in dieser Offseason rauskommen.
Wo wir noch drauf kommen werden, im Detail und werden das runterbrechen und so weiter, du hast vollkommen recht. Aber genau, du fasst es ganz gut zusammen.
Also es ist ein Neustart und man kann einfach sagen, ja, wir freuen uns, dass jetzt versuchen, so einfach wie möglich in diesem großen, komplexen System, was da besteht, zu beschreiben und ja, hey, wenn man dann sagen kann, wir alle sind jetzt momentan Freshmen. Es ist die erste Klasse, der erste Unterricht, die erste Woche.
Ja, wir haben schon gesagt, die erste Folge nehmen wir einfach erst die Woche, weil wir sind alle hier zusammen, machen die allererste Folge, haben so ein bisschen die Orientation Week, das ist ja, wie man es am amerikanischen College sagt, und gucken uns erstmal so die grundlegenden Gegebenheiten an. Yep. So, Leute, was ist los hier? Und wollen mal gucken, wo die Reise hingeht. Du hast schon gesagt, alles ist irgendwie neu. Du hast neue Conferences. Wir haben neues Playoffs. Playoffs sind neu, yep, so wie sie gespielt werden. Was sind überhaupt Bowl-Spiele? Weißt du, wir haben so viele Themen, die wir erstmal anschneiden müssen. Und dann haben wir noch ganz viele Podcast-Folgen, wo wir dann tiefer da einsteigen werden, tiefer reintauchen werden. Und dann Beispiele, ab der Regular Season geht es natürlich nochmal in die ganzen Spiele und Talents und was weiß ich nicht alles. Deswegen, also wir haben jetzt hier heute unsere Orientation Week, gucken uns mal so an, was so hier los ist überhaupt, was ist überhaupt College Football, was gibt's da, was ist die Regular Season, Playoffs und so weiter und so fort. Aber bevor wir das machen, wir haben schon gesagt, die erste Woche, wir haben eben schon ein bisschen darüber geredet, wie war unsere, weil wir waren ja beide so eine erste Woche, wir hatten ja beide unsere Orientation Week, du bei der Utah State, ich war bei Wyoming. Wie war deine Orientation Week? Weil wir haben eben schon kurz drüber geredet und dann gesagt, ey, es fängt schon so gut an, das lassen wir für diesen Moment hier, weil Dominik, erzähl kurz, wie war bei dir der erste Moment College, was sind deine Storys?
Also man geht ja ins College hin, normalerweise eine Woche vor den ersten Klassen und alles. Aber die Athleten sind im ganzen Sommer schon da. Ich war ein Preferred Walk-On, also Preferred Walk-On heißt, du kriegst kein Stipendium von der Schule, aber du hast einen Roster-Spot für dieses Training-Camp, das dann im August anfängt. Mhm. Hieß, ich bin dann schon im August, also frühen August hingezogen, einen Monat vor dem alle Schüler da waren. Das ist ein bisschen anders, normalerweise gehst du eine Woche vor der ersten Klasse da rein und bereitest dich vor, ziehst Sachen ein, lernst ein paar Leute kennen, das war's. Ich habe da eine witzige Story, weil das ist gefühlt mehreren Leuten passiert. Du bist dann untergebracht während diesem Fall Camp, auch in diesen Dormrooms. Das heißt, traditionell, das ist wie eine WG, aber so eine Art Hotel/WG, ein großes Gebäude. Du hast drei verschiedene Räume und Abteilungen, könnte ich sagen. Und in diesen Abteilungen hast du sechs Räume, wo acht Leute leben oder sowas. Und während des Sommers sind es nur die Athleten, also was auch immer Athleten dann im Herbst Competition machen, die leben da. Und ich kann mich erinnern, es war die letzte Woche, vor dem die Schule dann angefangen hat, in der nächsten, aber wir waren in der Mitte der Vorbereitung für unser ersten Spiel noch. Da haben sie gesagt, hey, wir kriegen eure genauen Zimmer und eure genauen Dormrooms und so, in welchem Gebäude ihr seid, am Mittwoch und ihr habt bis Freitag eigentlich Zeit, umzuziehen und alles. Also du hast ja erstmal den Raum, den dir gegeben wurde für Fallcamp, dich eingerichtet, Klamotten und so gemacht und ich dachte, dass ich im gleichen Zimmer bleibe. Also ich habe dann alles rausgehauen. Ich habe dann TV rausgehauen, alle Klamotten und so auch an die Wand, Flaggen und so gehängt und wir sind dann im Training am Mittwoch und ich dachte, okay, ich muss jetzt Freitag spätestens wieder umziehen, kein Ding. Komme dann um 4 Uhr abends nach Hause, dachte mir, okay, wird nice. Ich gehe da mit dem Schlüssel rein, öffne die Tür und ich sehe dann 7 angepisste Mädchen drin. Und ich denke mir, bin ich hier im falschen Zimmer oder was? Und dann schreien die halt, hey, was machst du hier, bla bla bla. Und ich sage, das ist mein Zimmer. Also ich habe hier meinen Schlüssel. Wohne hier, so. Ich bin hier schon für den letzten Monat. Stark. Und dann da haben sie mir erklärt, nee, die haben dann auch mit der Office geredet und gesagt, ja, eigentlich musste er raus, aber der hat bis Freitag gehabt und dann musste ich halt innerhalb 3 Stunden alle Sachen in ein Gebäude üben drüber. Und ich dachte, also erster Moment, du gehst rein in dein College-Dorm, du bist ein Freshman, kennst dich in Amerika nicht aus und du siehst 7 Mädchen, wie die im Zimmer stehen. Aber da freut man sich schon ein bisschen am Anfang, aber ja, das war dann
deine neuen Roommates.
Das war dann meine einzige Story, die ich hier drüber habe und direkt denkt man sich, ja, so kann College mal losgehen.
Ich hatte das ähnlich, ich war auch eher da, das lag also nicht so viel eher wie du, du warst ja im Sommer da, hast du gesagt, ne? Ich war eine Woche eher da als alle anderen, weil wir International Students waren irgendwie eine Woche eher da, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht. Und diese eine Woche, bis alle anderen eingezogen sind, war so einsam, weil der ganze Campus komplett leer war. Du weißt, du warst ja auch, ja. Wyoming warst du schon mal, Laramie. Und wer in der Stadt schon mal war, weiß, wenn irgendwie Fallbreak ist oder sowas oder irgendwas ist, da ist nichts los auf dem Campus. Weil da einfach, du hast das College-Leben, aber wenn die ganzen Studenten nicht da sind, ist die Stadt leer. So, leer. Und wir kamen da an, ich glaube, wir waren irgendwie 60 internationale Students oder so in der Klasse ungefähr, oder 60 oder 70 oder so. Und das kannst du dir vorstellen, wir hatten irgendwie 4 fette Dorms, also im McIntyre Hall, Downey Hall und so weiter. Ich war in der McIntyre Hall und ich glaube, in meiner Hall mit weiß ich nicht wie vielen Zimmern waren irgendwie noch 10 andere so. Aber es war wie ein Hotel, was komplett leer war. So. Und dann war ich eine ganze Woche da und Gym, alles war noch so halb irgendwie zu, nur so 2 Stunden am Tag auf und so. Das war auch total weird. Und dann war auch nämlich dieser Move-In-Day für alle anderen, also normalen Studenten, also amerikanischen Students. Und das war auch einfach absurd, weil dann kamen einfach Trucks von hier, Trucks von da, Fahrstuhl war dauernd besetzt, ich musste die Treppe runtergehen vom 7. Stock, weil der Fahrstuhl immer voll war und klar, also war auch absurd. Und da ging es dann erst so richtig los. Da hatten wir auch unsere Orientation Week dann auch erst dann mit allen anderen Students zusammen. Und deswegen, ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir vorher da waren. Aber ja, das war mir so ein ähnliches Story, nur dass ich mein Zimmer für mich alleine hatte. Von daher, das war praktisch.
Am Ende ist es halt so, in diesen amerikanischen Colleges, ob es im Herbst ist oder im Winter, kommt drauf an, welches Semester du reinkommst. Diese erste Woche ist wirklich gedacht, hey, fühl dich ein, pack deine Sachen aus, da ist kein Stress, Mist, du hast direkt einen Test oder sowas. Mhm. Das heißt Syllabi Week bei uns. Mhm. Und du gehst in die Klasse, Lehrer stellt sich vor und normalerweise soll es 2 Stunden Unterricht sein, aber nach 20 Minuten bist du fertig, genau. Weil die sagen, okay, hier sind die Expectations und so und nächste Woche geht es dann richtig
los. Genau, wann ist so Midterm-Exam, Final-Exam, sowas, das kommt ja dann alles und dann welche nächste Woche besprechen wir das, übernächste Woche das und da musst du das gelesen haben und die ganze Scheiße musst ja, das kommt ja alles an diesem Syllabi, ist ja im Prinzip, der Syllabus heißt ja eigentlich nur Ablaufplan von dem ja. ganzen Semester für dieses eine Seminar. Haben wir natürlich nicht für euch vorbereitet, wir sagen euch nicht, wann was genau passiert, weil wir natürlich so ein bisschen mit dem ganzen Flow gehen, auch mit den ganzen News, aber so viel zur Orientation Week und das ist ja so ein bisschen für uns heute alle hier in der Orientation Week oder ein Orientation Seminar im Endeffekt, weil wir alle so ein bisschen neu reinstarten in das College-Football-Ding. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug darüber geredet, lass uns doch mal zum ersten großen Thema kommen, weil wir schon gesagt haben, so Einzelstory und so weiter, alles schön und gut, aber wir haben so viel vor noch heute und wir wollen ja ungefähr mal so eine Stunde, Stunde 15 aufnehmen und das erste große Thema ist neue Conferences. Ja. So, generell, alte Conference gab es ja, vielleicht sind viele von euch schon damit so ein bisschen drin gewesen. Pac-12 haben wir eben auch schon vorm Podcast drüber geredet. Dies, das und jetzt. Aber warum ist es jetzt, also erstmal kann man sagen, es ist alles jetzt irgendwie anders geworden. So, die ja. Conferences sind gemixt und das Team in die Conference, das dahin. Und vorher war alles region-based, also wirklich in der Region.
Genau,
also in der Region. Und zum Beispiel Pac-12 hast du ja die ganzen was ist das?
Du hast Westküste eigentlich.
Genau, Westküste, so, also Nordwest, so mehr oder weniger, oder Westküste generell auch. Du hast generell Westküste eigentlich. Und warum, erzähl mir jetzt mal, warum, weil das habe ich auch vorher nicht ganz gecheckt, aber du hast mir erklärt, warum sind die Conferences jetzt auf einmal anders dieses Jahr?
Also ich gehe einen kleinen Schritt zurück und College Football gibt es ja auf mehreren Divisionen. Du hast Division 1, Division 1 AA, Division 2, Division 3 und dann gibt es ein anderes separat, das heißt NAIA. Das heißt, die sind dann schon in Stufen verschieden, manche mit akademischen Gründen, manche mit einfach, das sind kleinere Colleges, die nicht so viel Geld haben und innerhalb des Football-Raumes hast du halt eine gewisse Art und Weise von Stipendien übrig, die du Leuten geben kannst. Und diese Beschränkung wird hoffentlich bald, also ich habe da auch ein bisschen mitgeredet intern, dass es bald nicht mehr Beschränkungen gibt. Das heißt, ich glaube momentan sind es 84 Studenten auf dem Football-Team, die eine Scholarship, also ein Stipendium bekommen. Okay. Und die anderen sind Walk-Ons. Die wollen es aber jetzt so machen, dass es auf 110 Stipendien geht. Das heißt, du gibst keine Walk-Ons mehr. Jeder einzelne Schüler, der dahin geht und auch Football spielt, wird dann ein Stipendium haben und er muss dann nichts extra zahlen. Das ist der Plan eigentlich. Aber jetzt, wo es angefangen hat mit all diesem NIL, all diesem Geld, das rumgeworfen wurde, haben sie gesagt, okay, wie können wir das ausgleichen, wenn wir die Schüler bezahlen müssen und so. Und dann war das nächste Ding, das Thema, hey, wir haben alle diese großen Conferences. Wir haben die Pac-12, wir haben die Big 12, die Big 10, SEC und ACC. Und das waren die sogenannten Power 5. Das heißt, es waren die größten 5 Conferences in dieser Division 1, die das meiste Geld machen, die meisten Zuschauer hatten, alles drumherum. Mhm. Und die haben sich dann ein bisschen entschieden, wie können wir es maximieren, dass wir mehr Geld rausbekommen. Und dann haben sich die Schulen innerhalb der Pac-12 auf dieser westlichen Region, man kennt UCLA, USC, Oregon, Washington, diese Teams wollten dann einen Mediendeal mit ihrer Conference machen. Das kann man sich so vorstellen, als ob die NFL in ihre Divisions verteilt ist und jede Division eigentlich ihre eigene Conference ist.
Ja, ist ein guter Vergleich. Ja.
Also du hast all diese individuellen Ligen fast, die dann innerhalb des großen Namens, das die NCAA ist, operieren und halt einfach da spielen können und so. Und da haben sich die Präsidenten innerhalb der Pac-12 entschieden, wir kriegen keinen guten Media-Deal, aber wir schauen mal, wo wir hingehen können. Mhm. Und dann hast du nämlich das Problem gehabt, dass sehr viele Teams dann selbstständig sich entschieden haben, wir gehen zu dieser Conference, wir gehen zu dieser Conference und das passt uns dann, weil da kriegen wir mehr Geld. Und auf einmal hast du dieses große Realignment, dass du ein Team wie Oregon zum Beispiel bist und jetzt in der Big Ten spielst, wenn man die amerikanische Landkarte nicht kennt, Oregon ist fast das nördlichste. Du hast noch Washington oben drüber und Washington ist nämlich auch in die gleiche
Konferenz gegangen. Du meinst an der Westküste?
Genau, du hast die nördlich an der Westküste, so weit am Pazifischen Ozean, die es man haben kann. Jetzt gehen die in eine Konferenz rüber mit der Big Ten, das ist eigentlich Midwest, das ist Michigan, Ohio, Pennsylvania und so. Aber du hast dann auch Teams wie zum Beispiel Rutgers, die in New Jersey sind, oder Maryland, das ist ganz auf dem Atlantischen
Ozean. Du bist eigentlich jetzt überall verteilt, in der Big Ten ist es jetzt, worüber wir reden. Und das ist ja das, was es jetzt so absurd macht. Weil vorher haben wir schon gesagt, du hast, klar musstest du lange fliegen, Amerika ist immer noch groß, so müssen wir uns das vormachen. Aber trotzdem sind da die ganzen Travels, haben sich ja irgendwo noch in Grenzen gehalten. Und jetzt ist es im Endeffekt ja egal, in Anführungszeichen, weil es auch wieder mal nur um das Geld geht.
Genau.
Und um die TV-Deals. Das
müssen
wir mal so festhalten.
Aber das heißt, ja, du hast diese Teams jetzt, die nicht mehr mit Regionen beschränkt sind, aber du hast diese Super-Conferences. Das ist ja fast wie Champions League gefühlt. Du kriegst auf einmal Oregon und Washington mit rüber. USC und UCLA gehen jetzt in die Big Ten. Das sind vier von den Größtverdienern in dieser gesamten Pac-12-Conference, gehen rüber zur Big Ten. Und dort hast du natürlich schon Michigan, Ohio State, Penn State, du hast Michigan State auch drin, Wisconsin, ja. Iowa, du hast all diese krass guten Teams mit viel Traditionen und allem und holst dir vier der besten von der Pac-12 auch noch mit rüber und auf einmal denkst du dir, wow, jedes Big Ten Game hat hier große Implikationen für die Meisterschaft innerhalb dieser Conference schon.
Ich überlege gerade, was das beste Wort dafür ist, um ehrlich
zu sein. Ja,
Implications, halt. Ihr wisst bestimmt, was wir gerade meinen. Ich weiß auch, das deutsche Wort fällt mir auch nicht dafür ein, aber ich weiß, was du meinst.
Einen großen, wie sagt man, Eindruck auf die Meisterschaft am Ende oder halt einfach.
Große Chancen. Große Chancen auf die Meisterschaft. Ja, gut, das ist vielleicht das beste Wort, Chancen.
Und dann hast du jetzt dieses Realignment mit der Big Ten, das unglaublich ist, aber dann mal ein Stück zurückgehen. Jetzt auf einmal ist es nicht nur mit Football, sondern ist mit all den anderen Sportarten und unsere schöne, sagen wir mal, Becky, die Softball spielt bei Washington, muss jetzt auch rübergehen an die Ostküste.
Ich wollte gerade sagen, da sprichst du gerade was an, was glaube ich viele nicht wissen und mir war das vorher auch nicht bewusst, bin ich ganz ehrlich. Ja. Denn das bedeutet ja jetzt, bleiben wir mal bei Oregon zum Beispiel, von der Pac-12 in die Big Ten jetzt. Ändern die Conference?
Ja.
Und was bedeutet das jetzt nicht nur für das Football-Team von dieser Universität, sondern für den gesamten Sportbereich? Du hast mich gerade was angesprochen, so beiläufig, was glaube ich nicht vielen klar ist. Und ich fand es echt absurd, wenn man darüber nachdenkt, weil das Travel, wo wir eben drüber geredet haben, ey, du musst jetzt von, weiß ich nicht, Oregon nach New Jersey, was ja absurd ist eigentlich. Und das musst du nicht nur mit dem American Football-Team machen, sondern auf einmal auch mit Softball, Tennis, was weiß ich denn, alles Mögliche, was es da so gibt, Soccer und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was absurd daran ist. Klar, American Football, die machen auch das Geld, du hast die Einschaltquoten und so weiter. Du kannst es dir ja leisten, als eigentlich Universität den ganzen Travel da zu machen mit Charterflügen und so weiter und so fort. Können wir auch nochmal drüber reden, weil das hat mich auch immer schon interessiert. Ich sehe immer diese fetten Bilder, wie auch so College-Students in diese Flieger steigen. Ja. Können wir auch nochmal gleich drüber reden. Aber generell das Travel, wenn man überlegt, dass das nicht nur das American Football Team ist, sondern alle anderen Teams von dieser Uni auch und von den anderen Unis natürlich auch. Das macht es ja eigentlich so absurd, meiner Meinung nach.
Weil am Ende, es gibt natürlich ein paar Einzelsportarten bei verschiedenen Schulen, die profitabel sind, aber am Ende in der Mehrheit von fast allen Schulen in Division One, Football und Basketball machen das Geld. Und dieses Geld, das dann dadurch generiert wird, wird dann auch wieder ausgegeben mit den anderen Sportarten und rein investiert, dass jeder eine faire Chance hat, im College seinen Sport zu spielen. Und das ist halt das Ding. Jetzt hast du auf einmal dieses Conference Realignment und du hast diese vier Top-Teams von der Pac-12, die weggegangen sind. Die Utah Utes und Colorado sind mit Arizona und Arizona State auch rüber in die Big 12 gegangen. Mhm. Die Big 12 war eher so in dieser südlicher Mitte-Region, also Texas und drumherum Oklahoma und so. Das war eigentlich die Region, die sie drin. Jetzt hast du diese vier Teams, die auch noch in diese neue Conference gehen.
die auch woanders liegen.
Die auch innerhalb, also Nähe Utah ist nicht so weit weg von Texas.
Es ist näher, als wenn wir jetzt über die Big Ten reden zum Beispiel, aber trotzdem genau. Ist es wieder dieses, okay, du nimmst Teams, die neu reinkommen, die auch wieder irgendwo anders liegen und nicht direkt in der Nähe, ist nicht direkt Nachbarstaat, also Colorado zum Beispiel ist ja nicht direkt an Texas dran. Und das ist, du hast denselben Effekt, vielleicht nicht ganz so krass, aber der ganze, dieser Effekt, den wir eben diskutiert haben, zieht sich eigentlich durch die ganzen neuen, also das sind nicht neue Conferences, aber die neu gemischten Conferences eigentlich durch, oder nicht?
Genau. Und du hast jetzt zum Beispiel all diese Teams, die weggegangen sind, die sich einmischen, die jetzt geografisch sich nochmal reetablieren müssen und all diese Pläne ändern. Und dann hast du die Pac-12, die jetzt momentan zwei Teams übrig hatte. Und das waren Washington State und Oregon State. Mhm. Die wurden einfach vergessen. Und jetzt wurde von der NCAA das Ultimatum gegeben, dass die Pac-12 entweder sich wieder füllt als Conference und dass die mehr Teams reinholen, von entweder zurückholen, die weggegangen sind, weil die sagen, okay, wir wollen jetzt, dass ihr wieder Geld bekommt und wir behalten diese Conference zusammen. Okay. Oder Ende 2026 ist dann Schluss mit der Pac-12. Die letzten zwei Teams, die dann gerade noch drin sind, finden dann auch neue Conferences. Aber die haben jetzt schon diesen Schedule verändert, dass Washington State und Oregon State auch in zum Beispiel der Mountain West Conference diesen Schedule spielen. Aber da spielen sie halt um keine Trophäe. Die gelten dann am Ende als Independents. Das ist zum Beispiel, du hast keine Conference, du hast keinen Conference-Sieger oder irgendwas. Du spielst Football und du darfst dir wirklich aussuchen, normalerweise, gegen wen du spielst. Die haben jetzt notfälligerweise diese zwei Teams mit Mountain West Conferences füllen können. Aber Notre Dame ist zum Beispiel das größte Independent, weil...
Mhm. Aber guck mal, warum, das hat mich auch voll lange beschäftigt, warum will man denn eigentlich Independent sein? Weil zum Beispiel Notre Dame, so, könnten die nicht einfach auch sagen, wir gehen jetzt mal in die und die Conference, weil wegen TV-Deals, was weiß ich, um mal Titel richtig zu gewinnen. Oder wegen Competition dann ja auch, die dann ja fest ist. Aber warum sagt dann zum Beispiel ein College wie Notre Dame, wir sind independent, obwohl das so ein großes College ist und erfolgreiches College?
Weil die so groß sind und ich weiß das eher von der BYU-Seite besser. BYU war damals auch in der Mountain West drin, sind dann aber raus, weil sie selber ihr eigenes TV-Deal starten konnten, weil sie so eine große Schule waren und dadurch ihr Geld generieren konnten mit ihren eigenen TV-Rechten. Die sind dann vollkommen diesen Konferenzen umgangen und haben gesagt, hey, wir sind unsere eigene Schule, wir sind so groß.
Also war es im Endeffekt ein besserer Deal.
Genau.
Als wenn du das von der Conference nimmst und sagst, wir teilen das durch 10, I don't know, und kriegst dann ein Zehntel davon und sagst, ey, ich mach lieber alleine und kriege halt statt das, was ich jetzt bekomme, von Zehntel das Doppelte,
I don't know. Genau.
Irgendwie so, okay, krass.
Ja, der Nachteil ist halt, du hast keine Conference Championship, aber du bist trotzdem in der finanziellen besten Lage, die es gibt. Dann gibt es natürlich die anderen, die heißen Group of Five. Du hast die AAC, die Mountain West, die Conference USA, die MAC und Sunbelt. Mhm. Das sind einfach die Conferences. Da war ja auch Wyoming, Utah State in der Mountain West. Das sind gute Colleges, die sehr lange schon in der US im Betrieb sind. Wyoming und Utah State ist eine der ältesten Rivalitäten, die es gibt im College Football. Aber die haben halt nicht so viel Geld, weil die in nicht der größten geografischen Region sind oder nicht die größten Booster hatten oder einfach akademisch nicht so auf einem hohen Niveau sind wie Stanford oder Duke. Es gibt immer Vor- und Nachteile bei denen, aber am Ende, man hat sehr viele Top-Spieler aus diesen kleineren Schulen. Die Competition ist ein bisschen mehr balanced und man will ja einfach sagen, hey, wir haben so viele Schulen, wir können so viel Geld daraus machen, warum machen wir nicht mehr Conferences? Und da hast du jetzt diese Group of Five, die am Ende einfach nicht historisch so unglaublich sind wie Alabama und alles, aber trotzdem sehr gute Football-Teams jedes Mal produzieren und sehr viele gute Talente, die auch in die NFL kommen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und man sagt dann einfach, Beispiel, nee, das macht Spaß, ja.
Ja. Hey, man, pass auf, wir haben jetzt die Conferences gemacht. Aber was ja auch eigentlich die News war, die in der Offseason bisher passiert ist, war ja eigentlich das neue College Football Playoff System. Weil letztes Jahr gab es ja einiges an Drama, will ich ja fast schon sagen, weil mit College Football Playoffs ist es ja immer so, es gibt das College Football Committee, was ja dann eigentlich wählt, ja, oder abstimmt, welche Teams in die Playoffs kommen und welche nicht. Du hast klar immer noch so Records und so weiter und so fort, das gibt es immer noch und darauf basierend wird es ja auch entschieden und oder darauf basierend wird es abgestimmt, aber trotzdem sind es im Endeffekt eine Gruppe von Leuten, die abstimmen, ob du in den Playoffs spielen darfst oder nicht. So. Genau. Und das Ding ist, jetzt gab es Veränderungen, erzähl mir welche und danach reden wir darüber, ob es jetzt besser oder schlechter ist, weil da interessiert mich deine Meinung. Aber erstmal sag mal, was sich verändert hat, weil ich finde es verrückt.
Ja, also die größte Veränderung, wie wir es jetzt schon für mehrere Jahre kannten, war, dass du ein College Football Committee hattest und die wählen dann die vier besten Teams aus. Das heißt, wenn du ein Conference Championship gewonnen hast, wenn du undefeated warst, hast du deine Chancen erhöht, gegen wen hast du gespielt. Das war die Criteria damals, um wirklich zu sagen, sind das die vier besten Teams, die wir hier ins College Football Playoff reinpacken können, die dann die Chance haben, eventuell für diese National Championship zu spielen. Jetzt haben sie die Veränderung gemacht. Die haben es schon vorher annonciert, aber jetzt hat endlich durchzogen. Und ab diesem Jahr wird es das erste Mal sein, dass die von 4 Teams sich auf 12 erhöht haben. Und jetzt geht es eher in so eine Richtung, dass du wirklich ein Turnier hast, wie zum Beispiel, wenn du jetzt in der K.O.-Phase bei der EM bist. Mhm. Du musst reinkommen, du musst in der ganzen Saison dich irgendwie beweisen, dass du einer von diesen 12 besten Teams bist.
Und du hast noch was vor dir, weil du hast nicht nur 4 Teams, wo du sagst, ich bin jetzt im Halbfinale, wenn man es so übersetzen will, und dann spiele ich das Championship Game oder das National, und dann spiele ich im National Championship, sondern 12 Teams und 4 Teams, das ist eine Hausnummer. Das ist schon ein krasser Unterschied, aber ich finde es geil.
Ja, ich finde es auch geil, weil wie oft haben wir es gesehen? Zum Beispiel auch letztes Jahr mit Florida State. Mhm. Florida State war undefeated, Conference Championship. Ja, der Quarterback hat sich verletzt mit Jordan Travis. Aber dann sind die Fünfte, haben alles richtig getan und das Committee gibt denen nicht die Chance, rein in die Playoffs zu gehen. Was sehr schade war. Jetzt auf einmal gibt es diese Ausreden nicht mehr. Ja, natürlich wird es immer ein paar Teams geben, die vielleicht reinkommen könnten in die Playoffs oder nicht. Aber mit 12 Teams hast du eigentlich mehr als genug Teams, die drin sind, die am Ende vielleicht heiß geworden sind, die am Anfang vielleicht ein blödes Spiel mal verloren haben und dann den Rest of the Schedule einfach dominiert haben. Die können jetzt auch reinkommen. Und jetzt gibst du wirklich dem College-Football-Feld also einfach die beste Chance. Wer ist das beste Team am Ende des Jahres? Anstatt nur 4 und eins von diesen 4 gewinnt, du hast 12 Teams.
Du kannst dich beweisen einfach, weißt du? Genau. Du kommst rein, bist eins der 12 Teams, was ja wahrscheinlicher ist erstmal. Und fuck it, wenn du 10. oder 11. oder 12. Team bist, ist ja eigentlich egal, du bekommst die Chance, du kommst rein und kannst dich in diesem Turnierbaum beweisen und durchsetzen, was halt einfach viel geiler ist als, ja, okay, dieses Jahr sind wir wieder nicht dabei. So. Ja. Und wie oft hast du, das ist auch noch eine Frage, die ich an dich habe, weil es ist ja sonst auch immer so gewesen und wird auch so ein bisschen so bleiben, dass eine Niederlage heißt ja für große Colleges meist schon, shit, wir sind nicht in den Top 4. So, jetzt hast du 12, trotzdem ist es noch immer der Druck, weil es gibt unendlich viele Colleges, die auch alle top performen in jeder Regular Season. Deswegen ist der Druck immer noch immens hoch, natürlich. Aber hattest du schon mal oder hast du schon mal erlebt, weil Utah State, gut, undefeated, immer noch schwierig, dann in die Top 4 zu kommen. Aber wenn du jetzt, hattet ihr schon mal ein Upset, wo du sagst, so, ey, wir haben mal ein College geschlagen, die richtig viel Druck hatten und haben dann gegen uns verloren und waren deswegen nicht mehr in den Top 4 beispielsweise?
Nicht so ein großes Upset. Wir hatten mal Boise geschlagen, als Boise, ich glaube, war 18. oder so. Aber wir haben dann in 2018 geschafft, dass wir zum Beispiel, der höchste Punkt, wo wir gerankt waren, war 11. Also wir waren 10-1, waren 11. ranked, dachten, ey, wir haben ein richtig gutes Footballteam hier und könnten mit jedem Team mithalten.
Und 11 gerankt ist auch schon verdammt und hoch.
Die haben jetzt dort mit diesem neuen Playoff-Format es gemacht, dass die 4 Conference-Champions von diesen großen Conference, Big Ten, SEC, ACC und Big 12, automatisch in diesen Playoffs sind. Und dann das höchst gerankte Group of 5, also von diesen kleineren Schulen, mhm. Das beste Team darf da auch mit rein. Das heißt, du hast diese 5 Spots schon vergeben
aber von diesen 12. Genau, aber nicht von jedem einzelnen, nee. 5 kommen, sondern das Beste von den 5.
Von den 5. Genau. Und das finde ich richtig cool, weil vor ein paar Jahren war Cincinnati undefeated, ist reingegangen, hat zwar gegen Bama verloren, aber haben sich bewiesen, hey, wir können mit diesen Big Dogs mitspielen. Mhm. Und jetzt hast du diese Möglichkeit, einen Cinderella-Run zu haben, wie, hey, wir nehmen das beste Group of Five Team rein, sagen wir mal, es ist Boise State. Boise State ist Achter momentan in der Nation, die kommen in die Playoffs rein, spielen dann als Achter auswärts gegen ein SEC-Team, gehen dahin, schlagen die, auf einmal stehen die im Viertelfinale, gewinnen da gegen ein Top-4-Team und dann steht man im Halbfinale. Und ich kann mir nur vorstellen, die Atmosphäre, die dort auf so einer Schule hat, wenn man einfach davon träumen kann. Weil jetzt ist man nicht mehr eliminiert automatisch, wenn man in einer kleineren Conference ist, sondern hey, wenn du das beste Team von dieser kleinen Conference bist, kannst du mitspielen und mit diesen großen.
Ich wollte gerade sagen, weil guck mal, was macht das auch mit deinem Mindset? Weil das kannst du auch, glaube ich, gut mir sagen. Weil stell mal vor, du gehst in eine Saison oder früher bist in eine Saison reingestartet und denkst dann nicht automatisch, okay, wir können auch, weiß nicht, 11-0, 12-0 stehen, was auch immer, aber wir haben sowieso keine Chance auf die Top 4. Und jetzt weißt du ja, wenn wir richtig abliefern, sind wir automatisch drin.
Genau.
Und aber guck mal, was macht das mit den ganzen kleineren Teams? Weil ich finde das absurd von diesem Mindset-Shift. Weil vorher weißt du ja eigentlich, ich kann eh nie das National Championship hier gewinnen. Weißt du ja eigentlich fast schon faktisch. Zu 99,999%. So. Weil es ja super unwahrscheinlich ist, dass du am Ende Top 4 ranked bist. Aber jetzt gehst du ja in eine Saison rein und sagst dir, shit, wenn wir alle weghauen, wenn wir einfach richtig, richtig geil spielen, sind wir in den Playoffs.
Genau, und dann geht alles ab. Man kann sehen, man sieht jedes Jahr im College Basketball, dass eine kleine Schule eine größere Schule schlägt.
March Madness.
Unglaubliches Ding. Und was jetzt auch in diesen Playoffs ist, dass ich nochmal geiler finde, dass die es endlich so gemacht haben, ist, du hast die ersten vier, die eine Bye Week bekommen. Die sagen, hey, du bist einer von diesen Top 4, ihr werdet eh unter unserem alten Format drin gewesen. Mhm. Wir belohnen euch dafür. Wir sagen, ihr seid trotzdem die Top 4 Teams, die wir haben. Aber die anderen dürfen jetzt gegeneinander spielen. Und das heißt, der Fünfte darf gegen den Zwölften spielen, Sechsten gegen den Elften und so weiter. Aber das darf dann bei diesen Home Teams sein. Wenn du der Fünfte bist, kriegst du ein Heimspiel, ein extra Heimspiel, um gegen den Zwölften zu spielen. Wer kommt in die nächste Runde rein? Und jetzt bringst du alles wieder drumherum mit Recruiting, mit du kriegst ein extra Heimspiel, die Studenten werden durchdrehen, weil es so ein großes Spiel ist.
Ich würde sagen, weil, guck mal, Heimspiel, weil ich glaube, viele, die diesen Podcast jetzt hören werden, kommen von der NFL und haben so da die Erfahrung gemacht und auch gucken da relativ viele Spiele sind da dann drin. Aber jetzt, wenn wir über Heimvorteil reden, dann müssen wir auch kurz mal drüber reden, weil du hast gesagt, die kriegen ein extra Heimspiel.
Ja.
Heimvorteil im College Football ist natürlich was ganz anderes als in der NFL. So, klar, in der NFL auch gut, du musst nicht traveln, dies, das, du hast deine Fans da und vielleicht auch Bills spielen draußen und es ist kalt und da sind die dann dran gewöhnt und so weiter. Aber Heimspiele im College, Dominik, absurd.
Absurd, weil...
Das kann man nicht vergleichen.
Weil am Ende die Stimmung, die man hat in einem Stadion im College, ist für mich besser als jedes Fußballspiel, das ich jemals gesehen habe in Person. Jede Atmosphäre, die ich jemals miterlebt habe, kann man eigentlich fast nicht mehr vergleichen wie... wenn man zu Hause im College gegen ein richtig gutes Team spielt oder auch auswärts und man kann die Auswärtsatmosphäre miterleben, weil gefühlt ist das wirklich das größte Event. Das ist der Super Bowl an diesem Tag, wo du gehst irgendwo hin, vielleicht bist du ein Spieler und du gehst jetzt frühstücken, weil das ein Abendspiel ist. Und dann gehst du in dein Restaurant rein, in deine Routine und alles und jeder kennt dich. Jeder schaut dich an und sagt, hey, heute Abend geht's richtig ab. Und du wirst gefeiert schon. Dann hast du Walkthroughs, du gehst in Richtung Stadion und vorm Stadion sind tausende von Menschen einfach auf dem Parkplatz, die jetzt grillen, Bier trinken, was auch immer, die feiern wollen, weil sie auch jetzt schon so richtig gereizt sind.
Ja. Ich meine, in Wyoming war das auch krass. Da hatten wir, das ist mein allererstes Spiel, das war auch Woche 1, war ein Heimspiel gegen Missouri und Missouri war vor der Season schon ranked, ich glaube 18 oder 17 oder so. Und wir dachten alle, wir sind da hingegangen und wir dachten natürlich alle, okay, wir kriegen richtig auf den Sack. Weißt du so, wir dachten natürlich, Missouri kommt jetzt hier hin und klatscht uns richtig weg. Ich war eigentlich nur dafür da, so erstes College-Football-Spiel, dachte, okay, es wird nice, geiles Stadion, geile Atmosphäre, erstes Spiel, es wird trotzdem gut, auch wenn wir jetzt eine Klatsche kriegen. Ich habe schon damit gerechnet, wir verlieren 40, 10, keine Ahnung, irgendwie so. Und auf einmal für eine Halbzeit, wir führen. Drittes Quarter auch, wir führen, dann kommt Missouri zurück, aber wir bleiben noch dran, gewinnen das Ding. Der Platz, alle Studenten rennen ja auf das Feld drauf. So, das war absurd, das war mein erstes Spiel und es war direkt mit alle rennen auf das Feld und feiern mit den Spielern und Gatorade-Dusche und du warst, man war mittendrin so und es war, man kann es gar nicht beschreiben eigentlich in Worten, was das für ein krasses Spiel war und was das für eine Atmosphäre ist, wenn du mittendrin bist, weil du bist einfach Teil davon ja irgendwie. Ja. Du bist nicht nur Fan, sondern du bist ja im Prinzip Teil dieses Colleges in dem Moment und Teil dieses Teams irgendwie, so fühlst du dich auf jeden Fall. Und das macht es ja so besonders eigentlich. Deswegen, weil du hast bestimmt auch schon krasse Atmosphären gehabt, aber jetzt mal eine Frage an dich. Was war als Spieler, deiner Meinung nach, das geilste Spiel von der Atmosphäre her, wo du jemals drin gespielt hast und warum?
Ja, es war für mich 2019, als wir bei den LSU Tigers gespielt haben. Die waren Nummer 1 in der Nation. Die hatten einen Quarterback, der vielleicht bekannt ist. Sein Name ist Joe Burrow.
Vielleicht.
Vielleicht kennt man ihn.
Joe Ice.
Sie hatten ihn, Justin Jefferson, Jamar Chase, Stingley. Also die Liste geht weiter und weiter. Die hatten wirklich jeden...
Ihr könnt euch das Roster mal angucken.
Alter Schwede. Und man geht da schon vor ein Spiel rein und kennt wirklich jeden, weil der... First Round Draft Pick und denkst ja, okay, ja, wird ein brutales Spiel. Aber wir waren dann wirklich dieses Trap Game eigentlich für die, weil wir waren trotzdem ein gutes Team. Hey, wir haben letztes Jahr 11 Spiele gewonnen, Jordan Love ist unser Quarterback und wir gehen jetzt da rein und denken uns, wir haben nichts zu verlieren. Wir können da tun, was wir wollen. Die haben dann
nichts zu verlieren.
Einfach. Genau, wir haben nichts zu verlieren, wir müssen keine Angst haben und wir waren das Spiel für die. Die Woche, vor dem sie gegen Florida gespielt haben. Und Florida ist einer der größten Rivalen, die sie haben. Und da waren wir halt das Trap Game und wir dachten uns, okay, hey, vielleicht nehmen die uns nicht so ernst. Ed Orgeron war damals der Head Coach, der hat dann auch sehr hoch über uns gesprochen, weil er wusste, wie gefährlich das sein kann. Also er wusste genau, hey, wir müssen unsere Jungs höchst motiviert haben, weil wir wollen nicht am Ende ein knappes Spiel gegen Utah State haben und dann nächste Woche gegen Florida auftreten. Aber dann kommst du als Spieler an, man fliegt nach Baton Rouge, Louisiana. Einfach in der Mitte von dieser Humidity im Süden und man denkt sich, ja, morgen wird 100% Humidity sein mit 37 Grad Celsius. Also gefühlt sind es dann 50 oder so.
Absurd.
Und du kommst rein, das ist eine kleinere Stadt in Louisiana, aber direkt als du reinfließt, siehst du dieses Taj Mahal von einem Stadion, das 108.000, ich glaube, halten kann. Also wenn es vollkommen ausverkauft ist, sind es 108.000. Da kommst du an und siehst, wie dieses Ding das größte Gebäude in der ganzen Stadt ist. Dann gehst du endlich durch dein Pregame und alles, gehst jetzt mit den Bussen rüber zum Stadion und denkst dir, okay, ja, hey, ich darf hier heute Football spielen. Das ist ein geiles Erlebnis. Und direkt, wenn du reinfährst, du hast erstmal diese großen Bäume, wo du warten muss, dass dieses Gate geöffnet wird. Mhm. Und direkt wird es geöffnet und du siehst nur Parkplätze, also dieses Tailgating halt. Und du musst dann in einer engen Schlange drumrum fahren und als Spieler bist du ja auf dem Bus, du schaust einfach die Leute an, du schaust aus dem Bus und allem. Es war, ich glaube, 9.30 Uhr in der Früh. Mhm. Die Leute waren schon so richtig gereizt, heiß auf Football und allem. Die haben ihre Grills da.
Tailgate war schon da, ich wollte gerade sagen.
Schauen uns an, sagen, hey, thanks for coming, we're gonna beat your ass und bla bla bla. Und dann schaust du auf diese Grills und die haben nicht nur Gator-Köpfe, sondern ganze Gators, also Alligatoren, auf diesen Grill.
Hör doch auf.
Die sie kochen die Woche vorm Spiel, weil die einfach sagen, hey, wir kümmern uns um Florida mehr und wenn das euch ein bisschen auch einschüchtert, da denkt man sich, ja, SEC-Football ist schon real. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen ganzen Alligator auf einem Grill gesehen, bis zu diesem Moment. Und da denkt man
sich... Was war das für ein Grill?
Das ist so, die haben riesige Grille. Also das,
ja, stimmt, das habe ich in Wyoming auch gesehen, so, dass du so einen Truck hast und dann hast du das so hinten auf dem Truck so halb drauf, ne? Mit so einem,
genau.
Wie so eine, das sieht aus wie so eine Gulaschkanone. Kennst du eine Gulaschkanone?
Ah, nee, ich will.
Das ist wie so ein Anhänger, wo du so eine Suppe drin machen kannst, so Gulasch halt dann darin machst irgendwie. Also so ein ganz fettes Ding. Und so ähnlich ist es ja auch in Amerika, wenn die so einen fetten Grill haben. Dann hängen die das ja an ihren Pickup oder so. Oder so, ja, halb auf dem Pickup, so war das wahrscheinlich dann auch.
Das war ein riesiger Grill und auch riesige Alligatoren und alles. Und du denkst dir auch, ja, wenn es so schon anfängt, vor dem wir jemals im Stadion schon waren, dann wird es richtig krass und dann kommen wir an, wir wärmen uns auf und alles und gehen ins Spiel hinein. Ich glaube, First Drive war direkt ein Turnover von Joe Burrow. Also wir haben dann Field Goal gemacht, waren dann 3-0 vorne und dann haben die ein bisschen angefangen, Touchdown gemacht, wieder Field Goal für uns und nach dem ersten Quarter war es 7-6. Und wir dachten uns, okay, 7-6 ist nicht so schlimm gegen Nummer 1 Team in der Nation gerade. Und zweite Quarter fängt an, die machen zwei Touchdowns und sind dann 21-6 vor der Halbzeit vorne. Und ich kann mich noch erinnern, die haben mit ihrer Marching Band einen Song. Und der Song heißt Neck. Okay. Die spielen diesen Song, der wurde eigentlich gebannt, weil in diesem Chorus schreien die dann ganz laut, suck that tiger dick, bitch. Schreien die ganz laut. College okay. Ist anders, ne? Also der Chor, das muss man sich mal anhören. Auch auf YouTube oder wo auch immer muss man sich das mal reinziehen, weil das ist dann so eine krasse Atmosphäre und die haben das mehrere Male während dieses Spiels gespielt. Und ich schaue mich dann einfach um und ich sehe einen 7-8-Jährigen, also das war ein kleiner Knabe eigentlich. Ich schaue ihn an, wie dieser Song kommt.
Sag mir nicht, ja.
Das und Wort für Wort hat er diesen Chorus geschrien. Und ich dachte mir, ja, das SEC Football, Baby, das ist eine Religion
crazy,
hier.
Crazy, okay.
Und wenn es 100.000 plus auch mit anschreien, muss man einfach sagen, ja, das ist nochmal übertrieben auf einem anderen Level.
Crazy, alright. College ist auf jeden Fall anders. Da sind wir beide auf jeden Fall einer Meinung. Wir haben jetzt schon generell über Playoff geredet und wie man da reinkommt, die Änderungen und so weiter. Ich habe gerade schon im Chat gesehen, wir streamen ja nochmal für euch, die jetzt den Podcast hört. Wir streamen ja immer gleichzeitig live, dienstags 20 Uhr, nehmen das live mit euch auf. Also falls ihr Teil davon sein wollt, falls ihr Fragen stellen wollt, in unserem Chat. Wir lesen natürlich immer alles mit. Und dann seid einfach Teil davon, jeden Dienstag 20 Uhr und mittwochs kommt dann der Podcast raus. Aber da habe ich auch schon gesehen, die kleineren Conferences, klar, du kannst nicht in die Playoffs kommen, aber es gibt trotzdem Bowl-Games.
Genau.
Darüber wollen wir heute auch noch reden. Ich fand das gerade die perfekte Überleitung. Bowl-Games. Dominik, was sind Bowl-Games? Und warst du schon mal in einem Bowl-Game? Das kommt dann danach die Frage. Ja, aber erstmal, was sind Bowl-Games? Man kann es ja eigentlich jetzt für mich als Zuschauer, als Fan, als Student, der das gemacht hat, ist es ja eigentlich wie ein extra mini National Championship Game. Das ist zwar nicht das National Championship, aber es ist trotzdem wie so ein Abschluss der generellen Season für dieses Team. Und du kannst nochmal ein Team schlagen und dann sozusagen mit einem geilen Win aus der Saison gehen.
Genau. Also am Ende, die Story von Bowl Games ist eigentlich ein bisschen komisch, wenn man drüber denkt. Das allererste Bowl Game, das es jemals gab, war das Rose Bowl. Also deswegen heißt es The Granddaddy of Them All. Das ist das größte Spiel. Es findet statt in Los Angeles, Kalifornien, also in Pasadena ist es dann. Mhm. Und das wurde eigentlich gegründet, weil man für diese Rose Bowl Parade, also die Parade, wo man dann mit Autos und so rumfährt und Sachen rausschmeißt, einfach ein Leben zelebriert und so, wollten die ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dann haben sie gesagt, wie können wir das tun? Ach, wenn wir jetzt halt ein College-Football-Spiel hier haben, das Geld generiert, ehrlich. Und dadurch unsere Parade hier ein bisschen finanziert. Und das war, jetzt kann ich erinnere mich fast perfekt, das war Michigan Wolverines haben gegen Yale 49-0 im ersten Spiel, im Bowl-Spiel gespielt.
Das war der erste.
Das war das allererste
Rose Bowl. Das weißt du auswendig.
Ja, das bin mir fast
das
sicher.
Das fact-checke ich jetzt gerade, während du weiterredest. Du redest weiter, ich fact-checke das jetzt. Wenn das stimmt, absurd. Aber red weiter, ich google es jetzt.
Und dann haben die halt dieses erste Spiel daraus finanziert und es wurde größer und größer. Und seit 2000 gibt es halt so viele, unendlich viele Bowl-Spiels, weil man dann auch gesagt hat, vom TV her, wie können wir mehr Geld generieren durch Einschaltquoten? Und deswegen gibt es dann mehr Bowls. Bowl-Spiele werden dann auch finanziert vom Team, man muss ja hinfliegen, Sachen kaufen und Equipment und so weiter und so fort. Es ist dann ein Win-Win, weil du kriegst das TV-Geld von dem TV-Sender und so, zurück an die Schule ein bisschen.
Also im Endeffekt ja ein Business, muss man ja so feststellen, das ist genau. Ein Business, aber trotzdem ja auch für das Team, kannst du ja auch aus deiner Spielersicht sagen, nochmal ein geiler Abschluss der Saison, wenn man dann in einem Bowl-Game steht.
Genau, und jetzt gibt es mittlerweile 41 Bowl-Games. Und jedes Bowl hat einen anderen Sponsor und man muss dann sagen, die sind in verschiedenen geografischen Regionen. Man will natürlich immer das beste Bowl-Spiel erreichen und das sind diese New Year's Six Bowls. Jetzt haben sie sich entschieden, dass diese New Year's Six Bowls, wie zum Beispiel Rose Bowl, Iron Bowl, Cotton Bowl, Fiesta Bowl, Peach Bowl und Orange Bowl.
Ihr merkt, warum Dominik in diesem Podcast sitzt.
Ah, ich liebe es.
Das aber übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, Michigan Wolverines gegen Stanford. Yale gesagt, ne?
Ja, ich habe Yale
aber
gesagt.
Aber Stanford, yeah, okay, Ivy League, egal. Fast. Michigan Wolverines, Stanford und es war aber 49-0, du hast recht, gell? Ja. 49-0, alright.
Knapp, aber ja, das war dann am Ende, sind diese sechs Bowl-Spiele, die einfach von der Historie her die längsten, die es gibt, die den größten Einfluss hatten, die von diesen originalen Bowl-Spielen dann überlebt haben und ja, einfach in Geschichtsbücher eingehen. Und die werden jetzt benutzt weiterhin in diesen College-Football-Playoffs. Das heißt, jedes Jahr hast du im Viertelfinale vier davon und im Halbfinale nochmal zwei und dann im Finale halt auf Neutral Site, dieses Jahr in Atlanta, das College-Football-Finale. Und diese Bowl-Spiele wurden dann halt während dieser Weihnachtssaison reingebracht, weil jeder eh zu Hause ist, jeder will Football schauen irgendwie. Und innerhalb den 2000ern haben sie gesagt, wir machen es größer und größer. Von der Spielerseite, hey, ich finde es einfach richtig geil. Auch vor dem jetzt Geld gegeben wird als Spieler und NIL und all diese anderen Sachen.
Da müssen wir auch noch drüber reden.
Aber,
und du kannst die Spieler ja sogar jetzt bezahlen ab 2025.
Ja, direkt von der Universität.
Wird auch nochmal ein Thema werden. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ja. Das triggert mich alles jetzt schon.
Aber als Spieler sind diese Bowl-Spiele einfach... Man wird belohnt am Ende der Saison. Ja, man hat Conference Champion nicht gewonnen. Man hat, sagen wir mal, nicht die Expectations erreicht oder was auch immer der Fall ist. Aber wenn du dann ausgewählt wirst, in einem Bowl-Spiel zu spielen, wirst du dann am Ende des Jahres wenigstens geschätzt. Die Seniors, die jetzt seit 4, 5 Jahren da waren, dürfen am Ende nochmal ein extra Football-Spiel spielen. Die werden geschätzt, die werden dann wirklich... wie im Sonnenuntergang reinreiten und sagen können, ja Leute, hey, ihr habt geil für die Universität alles gemacht, wir wollen euch wenigstens noch ein großes Erlebnis mit der Mannschaft, wo nicht mehr Schule normalerweise stattfindet, euch geben, dass ihr euch das einfach in Erinnerung halten könnt. Und ich fand das immer das Ding, ja, es ist sehr viel für den normalen Fan, wenn man sagt, ach, heute sind 3 Bowl-Spiele, morgen sind das und das. Am Ende geht mehr um die Spieler, würde ich sagen, dass die sich auch geehrt fühlen für die ganze harte Arbeit, die man über das ganze Jahr rein in diesen Sport tut, dass man dann sagen kann, geht zu einem Bowl-Spiel, wo auch immer es sein ist. Als Spieler natürlich hofft man auf die guten Locations. Zum Beispiel in meinem ersten Jahr.
Ich würde sagen, du hast auch in Bowl-Games gespielt, in 2, richtig?
Nee, ich war in 4 Bowl-Spielen in 5 Jahren, ja.
Oh, das ist aber, ja okay, gut, weil Utah war in den Jahren, wo du da warst, ja auch gut.
Genau, ne, also man will dann eigentlich als Spieler auch zu einem guten Bowl-Spiel relativ vom Wetter her oder einfach eine neue Experience und so. Mhm. Mein allererstes Bowl-Spiel war der Idaho Potato Bowl.
Ich weiß doch noch, in Wyoming... Du hast es ja in den ganzen Stadien dann auch immer in den so irgendwo festgehalten. Manche haben irgendwie Flaggen oder Wimpel oder so. Und in Wyoming, in dem Stadion, war das dann im Prinzip an diesen Stands draufgeschrieben, Potato Bowl 2010, irgendwie schon in den ganzen Bowls, die Bowl-Games, die du gewonnen hast, stehen natürlich da fest. So ein bisschen wie Super Bowls in National Football League Stadien. Natürlich keine Super Bowls, aber trotzdem willst du ja irgendwie, du hast ja schon gesagt, es geht ja um Ehre irgendwo dann auch. Und es ist ja so ein Bowl-Game, ist ja trotzdem was Spezielles. Und dann hält man das dann da irgendwie fest und da waren auch dann so Potato Bowl waren dann da auch. Also die ganzen guten Bowl-Games.
Ja, aber das macht dann auch am Ende Spaß. Als allererstes Jahr waren wir in einem Potato Bowl und ich dachte mir, okay, hey, ich bin College Freshman. Bowl-Game wird geile Atmosphäre und alles sein. Das Einzige, das drumherum war, es war der 28. Dezember, also nach Weihnachten. Verbringst Weihnachten nicht mit der Familie, du bist beim Trainieren und allem, was auch ein cooles Gefühl ist, muss man sagen. Hey, du bist Weihnachtstag, Full Pads, machst volles Training und so. Ist auch ein cooles Erlebnis, mal zu sagen, hey, während Weihnachten ist, spielt man Football, ja.
Krass, das hätte ich nicht erwartet, dass du das so...
Und
viele in der NFL sagen ja auch so, dass es scheiße ist.
Ja.
Dass sie da keinen Bock drauf haben. Und College hätte ich dann gesagt, so gerade College, wenn du noch so ein bisschen jünger bist, also willst du eigentlich mit der Familie dann da chillen?
Ja, man will, aber man hat zum Beispiel auch nicht andere Sachen, um die man sich kümmern muss. Zum Beispiel, man hat nicht sehr viele haben keine Kinder, keine Frau oder wer, ja, okay, was auch immer. Man ist dann eher so selbstständig noch, weil man noch so jung ist. Deswegen fand ich es von meiner Perspektive auch cool.
Okay, verstehe ich.
Aber ja, wir gehen in Potato Bowl und ich glaube, es waren minus 16 Grad. Also minus 16 Grad, windig. Das war so ein Grottenspiel. Da haben wir auch gegen Akron verloren. Und es war dann einfach, okay, ja, hey, erstes Bowl-Spiel war jetzt nicht die idealste Situation. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Und ich kann mich erinnern, diese Bowl-Spiele, das sind auch die Momente, wo es ist kein Hazing. Also man, Hazing ist, wenn man jetzt halt zum Beispiel jemanden mobbt, der jünger ist, der jetzt ein Rookie ist oder so und sagt, hey, du musst das und das machen oder wir hassen dich, bla bla bla. Nein, das ist kein Hazing. Es gibt nur effizientes Teambonding. Okay? Und
das ist schon geil. Okay.
Die Seniors, also die Älteren, weil es ist ja ein Bowl-Game und die werden in den Abschied gemacht und allem.
Mit Abschied, ja.
Und die dürfen sich dann halt auch suchen, okay, hey, heute machen wir mal das, wer kann das organisieren? Und dann ist es normalerweise immer der Freshman, der was machen muss. Und ich kann mich erinnern, ich war 19 Jahre alt und mir wurde die Aufgabe gegeben, für sehr vielen von meinen Teamkollegen Alkohol zu bekommen. Wenn man die...
sagen mit 19, muss man auch...
Ja, wenn man die Regeln in Amerika nicht kennt,
genau,
man muss 21 sein. Und ich war hier ein immer noch halb deutsch sprechender Typ, der fast kein Englisch sprechen kann, der jetzt hat mit 19 irgendwie in Boise, Idaho Alkohol kaufen muss. Okay, keine Ahnung. Oh. Am Ende hat mir halt einfach jemanden geholfen, der über 21 war, hat es einfach gekauft und ich war dann halt der Depp, der hier mit einem Rucksack im Hotelzimmer jetzt halt ganz hoch zu all diesen Zimmern gehen muss und denen es abgeben soll. Okay, ich hab dann den Rucksack auf und man hört es einfach klatschen, dieses Ding, 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 Balls, ja, die ganze Zeit, okay? Ich drücke auf den Knopf vom Aufzug, warte da einfach, keiner ist um mich herum, okay, kein Ding, ich muss jetzt nur ein paar Stockwerke hoch und dieses Ding abgeben, dann sind alle happy. Auf einmal öffnet sie dich die Tür und zwei Coaches stehen vor mir.
Shit.
Und ich dachte mir, oh je, oh je. Aber ich schaue die an und beide Coaches, wie erschrocken ich war, waren die noch mehr erschrocken, weil einer hatte so ein 32-Rack von Coors Light drinnen. Also
der hat auch Alkohol dabei.
Und der andere hatte auch Bier und einfach dachte sich, ja, du sagst jetzt nichts, okay? Ich schaue die an, lächeln. Geh dann in den Aufzug und alles, das du hörst, ist klick, 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 klick.
Und die dachten so, okay.
Die denken sich auch, okay, das waren 8 Stockwerke oder so. Kein einziges Wort wurde gesagt. Tür geht auf, ich gehe raus.
Dead silence.
Ciao, ciao. Klick, 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 klick. Und gehe dann raus und wir haben überhaupt nie wieder über diese Story geredet.
Ehrlich? So awkward silence und nie
einfach
wieder.
Einfach nichts gesagt, weil eigentlich war es, hey, ihr dürft sowas nicht, wir dürfen sowas nicht und das ist dann so abgeschlossen.
Aber Coaches dürfen das auch nicht?
Eigentlich nicht, weil die sollen sich ja auch aufs Spiel fokussieren, aber am Ende sagen viele, hey, es sind minus...
Sagen, du hast ja auch mal so Freizeit und...
Ja, und am Ende sind es ja auch erwachsene Männer und im College hast du ja auch Leute, die über 21 sind. Jeder weiß, was da abgeht. Manchmal muss man einfach wissen, hey, wenn morgen das Spiel ist, machst du sowas natürlich nicht. Aber es sind minus 10 Grad, wir haben morgen kein Training und wir sind hier in Boise, Idaho. Ja, nicht so viele Sachen kann man nach einem Ende tun.
Ja, krass, okay. Aber du hast noch, ich sehe gerade, wir haben natürlich ein Briefing, Leute, aber das ist eine Casino-Story, wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet. Bevor wir gleich dieses Ding zumachen, möchte ich die gerne auch noch einmal hören. Ich kenne sie auch nicht und Dominik hat es mir nur angeteased, aber die möchte ich bitte auch noch einmal hören, deine Bowl-Story vom Casino. Jetzt, ich bin noch mehr gespannt jetzt.
Das war auch eine Bowl-Story, also man muss nicht viel drumherum gehen, Bowl-Spiele, wenn man vor allem nicht in diesen großen National-Championship-Spielen sind. Es ist eine Feier, man will einfach ein bisschen feiern, man fokussiert sich natürlich auch aufs Spiel, aber man sagt, man ist hier in einem neuen Ort, wo man noch nie war und man will sich ein bisschen erkundigen und schauen, was da alles ist. Zum Beispiel waren im Arizona Bowl, das ist in Tucson, das ist einfach in der Wüste, aber es hat richtig geile Golfkurses. Gefühlt war jeder 25, oder jeder war die ganze Zeit beschäftigt, neben vom Football einfach golfen zu gehen, weil das was Cooles ist. Aber dann waren wir in New Mexico, beim New Mexico Bowl Und unser Head Coach hat das Team verlassen, weil er einen anderen Job angenommen hatte. Und hat dann einfach die Schule gewechselt nach unserem letzten Spiel vor dem Bowl-Spiel. Mhm. Das hieß dann, wir hatten dann einen Interim-Head-Coach und die jeweiligen Mitglieder von der Staff, die nicht mitgenommen wurden zu dieser neuen Schule, sind dann überblieben. Und am Ende hatten wir halt, ich glaube, 3 offizielle Coaches und 8 Assistenten, das relativ wenig sind im normalen Vergleich. Wir hatten unseren OC, Special Teams Coordinator und Quarterbacks Coach. Das waren unsere einzigen 3 festen Coaches. Du hast normalerweise 10 und dann 18 bis 20 Assistenten oder so.
Okay.
Wir hatten fast keinen, weil unser Coach hat ja alle mitgenommen zur neuen Schule. Auch Strength Coach, alles drumherum.
Krass, okay.
Und dann war es halt einfach, ja, wir gehen zum New Mexico Spiel oder New Mexico Bowl und weil wir ja eh nicht genügend Staff haben und so, wisst ihr was, wir vertrauen euch, macht was auch immer ihr wollt, geht einfach A, nicht nach Mexiko, also das ist dann südlich, war dann auch ein bisschen länger, wenn man da hingehen wollte, aber man sagt, geh nicht nach Mexiko und ja, mach einfach keine Dummheiten, seid einfach schlau genug, dass wenn ihr feiern geht, holt euch ein Uber, fahrt selber nicht, einfach solche Sachen.
Die normalen Dinge eigentlich.
Die normalen Dinge einfach. Seid schlau, geht mit Kollegen mit, also mit deinen Teammates, dass ihr euch ein bisschen beschützen könnt, aber wir geben euch keine Einschränkungen, wann ihr heimgehen sollt und wann ihr schlafen sollt und so weiter und so fort. Und dann war es halt, einer meiner Teamkollegen war ein riesiger Gambler, also riesig. Der Typ gefühlt konnte auf jedes einzelne Ding wetten. Zum Beispiel, wie viele Kaugummistücke wirst du vom Anfang vom Training bis zum Ende vom Training in deinen Mund stecken? Ich wette mit dir, über 3,5 und weder du es machst oder nicht, machst du 10 € oder so drauf. Also hat
also auf jedes
einzelne Ding gewettet. Der, okay. Der Typ ist degenerate, sagt man.
Jetzt geht's ins Casino, oder?
Und wir waren dann schon einmal im Casino, das ist dann so eine Indian Casino in New Mexico. Mhm. Und da waren wir schon einmal, haben halt ein bisschen gefeiert und so und haben gesagt, nee, jetzt gehen wir Freitag oder es war Montag. Unser Spiel war Dienstag. Montagabend hatten wir noch ein bisschen Zeit. Er wollte unbedingt wieder hin, weil er einen Schein einlösen wollte. Sind wir mit ihm da hingegangen und haben gesagt, ja, okay, hey, geh mal hin, wir machen ja eh nichts. Wir trinken nicht, wir spielen auch nicht. Wir schauen da vielleicht ein anderes Spiel an. Ich glaube, es war ein Hockeyspiel oder so, weil wir waren tatsächlich das 2. Bowl-Spiel, das diese Saison angestartet hat von all den Bowl-Spielen.
Okay.
Und da haben wir so ein Hockeyspiel angeschaut oder so und waren dann einfach ein bisschen neben ihm. Er hat diesen Schein eingelöst und gesagt, ah, wisst ihr was, ich spiele jetzt noch ein bisschen. Und ich denke mir, ja, okay, hey, wir haben noch Zeit, wir schauen das Spiel an, kein Ding. Wir sind dann in diese Sports Lounge gegangen, haben das Spiel angeschaut und er ist dann irgendwo im Casino rumgegangen und hat gespielt. Wir schauen uns um, Stunde später, hey, wo ist der Typ, wo ist der Typ? Und dann ist er an diesem Roulette-Tisch. Und wir denken uns, ah, okay, wir haben ihn gefunden. Der Typ hat nach Alkohol gestunken und wir denken uns, ach ja, du bist eh nicht jemand, der morgen spielen wird, also kein Ding, aber wir müssen irgendwann mal wieder zu Hause. Und er sagt, oh, meet my friend here, meet my friend. Und es ist ein Teamkollege von den anderen, also von dem Team, von unserem Gegner.
Ehrlich?
Und es ist ein anderer und der stinkt auch nach Alkohol. Der ist einfach betrunken, ohne Ende, kann nicht mal mehr stehen und wir schauen auf die Uhr. Hey Leute, es ist 20 Uhr, warum ist der jetzt schon so durch? Aber okay, kein Ding, wir reden mit ihm ein bisschen. Und er gibt uns den Kommentar und sagt, hey man, I'm 4-string anyway, he's like, I ain't never gonna play tomorrow.
Okay, also das war seine Ausrede.
Das war seine Ausrede.
Er hat gesagt, er ist eh der vierte Starter, also der vierte Spieler in seiner Position und deswegen spielt er nicht.
Hat er genau so gesagt. Und wir denken uns, ach ja, kein Ding, hey, wir gehen dann 30 Minuten wieder heim, dass wir pünktlich ins Bett gehen können und so weiter und so fort. Dann kommt das Spiel am nächsten Tag und beim Aufwärmen, also ich als Kicker mache hier immer mein eigenes Ding mit den anderen Specialists und so, wir sehen ihn halt, wie er sich aufwärmt. Und wir gehen zu ihm, schütteln die Hände schnell ein bisschen, sagen, oh hey, what's up, man? Der Typ stinkt immer noch Alkohol. Und dachten uns, okay, ja, keine Ahnung, wie spät der da war. Wir haben ihn gefragt. Wir haben gefragt, hey, was hast du gemacht? Ah ja, I miss curfew and everything, but don't worry, like, I won't play. Wenn ich es dir sag, First quarter.
Er kam rein.
Starter got hurt. Second quarter. Der Typ hat einfach richtig schlecht gespielt, wurde ausgewechselt. Third string geht rein. Auch verletzt.
No way.
Und auf und einmal geht er rein. Oh, und wir denken uns, oh,
das ist aber auch Karma.
Das ist Karma, aber das ist halt die Story. Wir dachten uns, nein, nie im Leben. Und dann am Ende, er hat zwar ein paar Fehler gemacht, aber hat eigentlich gut gespielt. Und dann denkt man sich, ja, hey.
Das ist wirklich so College-Lifestyle. Ich hab auch viele Stories, natürlich nicht von irgendwelchen Spielern, aber so generell so Classes und dann hängst du da rum und bist noch immer komplett am Arsch. Und
ja, wir,
crazy.
Ja, ich kann dir keinen outen, aber ich kenne das manchmal so einfach auch in der Kicker-Welt. Ich habe in San Diego einen guten Aufenthalt mit Nick Novak, das ist ein Kicken-Coach. Mhm. Und hey, viele professionelle Kicker, College-Kicker, Highschool-Kicker arbeiten auch mit ihm, weil er ein verdammt guter Coach ist, Respekt in der NFL hat, Respekt auf jedem Level von Football hat. Und wenn man sich da vorstellt, man ist in San Diego, Kalifornien, perfekte Bedingungen übers ganze Jahr heraus und man macht wirklich einen Urlaub draus, wo man nebenbei auch trainiert und sich vorbereitet auf die Saison und allem. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir wollten uns um 8 Uhr in der Früh treffen, hatten dann eine Gruppe von 6 Leuten und wollten da einfach ein bisschen kicken, punten und all diese anderen Sachen. Einer hat gefehlt. Und wir alle haben schon vorher gewusst, wer wahrscheinlich fehlen würde, weil er bekannt ist, einfach zu trinken ohne Ende und Party machen ohne Ende.
Das war aber jetzt im College oder NFL?
Das war, als ich schon in der NFL war.
Okay, ich wollte gerade sagen, okay.
Und dann war es so 9 Uhr, 9.30 Uhr, irgendwo dazwischen. Wir waren eigentlich fast fertig. Wir hatten noch bis 10 Uhr vor, was zu tun, aber dann auf einmal kommt er. Und man merkt, der Typ hat keine Sekunde geschlafen. Der war einfach direkt von wo auch immer er herkam, ist aufs Feld gegangen, hat sich nicht mal aufgewärmt, okay? Schuhe angemacht, dachte, ah ja, bin loose, kann es machen. Und wenn ich es dir sage, der Typ hat keinen einzelnen Kick verpasst. Der hat jedes Ding reingehauen, ich dachte mir.
Aber es war auch ein NFL-Spieler.
Aber ich dachte mir dann einfach, okay, hey, manche können es genauso tun. Respekt an euch. Ich bin nicht die Person, die sowas tun kann. Aber das ist schon sehr beeindruckend, weil am Ende, wo wir fertig waren, der hat auch nur diese 40 Minuten gekickt, bis wir alle dann mit unserer Einheit fertig waren. Mhm. Hat dann gesagt, ja, okay, hey, you know, we might be able to make brunch. They got bottomless mimosas. Und wir denken so, hey, nie im Leben.
No way.
Nie im Leben.
Oh, shit. Alright, Leute, ihr merkt, wir haben genug Anekdoten und Stories von einem. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen gerade verloren in irgendwelchen Stories, Anekdoten. Aber ey,
Bowl-Spiele, oder?
Bowl-Spiele. Wir sind von Bowl-Spiele zu Drunk und Alkohol zu NFL-Kicker gekommen, der auch irgendwie einen Workout verpasst. Okay, ist nicht schlimm. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß bei der ersten Episode wie wir auch. Wir sind jetzt schon heiß auf die nächste. Wir haben Bock auf nächste Woche Dienstag. Nochmal vielleicht für alle. Dienstag, 20 Uhr, sind wir immer live in das Ding auf. Also ihr könnt live auf Twitch einfach zuschauen, dabei sein. Wir sehen den Chat auch die ganze Zeit, falls ihr Fragen habt und so weiter. Wir haben uns auch schon Segments ausgedacht, wie wir euch noch mehr einbinden können. Das kommt alles über die nächsten Wochen. Deswegen, das ist immer dienstags 20 Uhr jede Woche und mittwochs vormittags, wenn wir dann wieder ins Büro reingetrudelt kommen, machen wir uns direkt dran, schneiden den Podcast und uploaden den, dass wir dann direkt mittwochs vormittags immer für euch den Podcast ready haben, auf allen möglichen Audio-Plattformen, die ihr kennt, Spotify und so weiter und so fort. Das ist so die Idee. Wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß und ich würde sagen, wir machen das Ding zu. Wir haben noch also andere Dinge vorbereitet, die nehmen wir jetzt in die nächste Woche mit Top 25, After Spring, hast du ja gesagt. Da müssen wir auch unbedingt drüber reden. Toughest Places to Play.
Yep.
Wir haben ganz viele Dinge noch, die wir bereden müssen, bevor es dann in der Week Zero losgeht, am 24. August. Deswegen, also, willst du noch irgendwas dazufügen oder sollen wir das Ding zumachen? Was sagst du?
Also, ich finde es schon top. Einfach, College macht Spaß. Es ist das Erste, dass die Saison reinstartet. Man bekommt diesen Hype einfach mit. Und man kann einfach das Leben leben. Hey, du hast noch nicht diesen Stress, der in der NFL da ist und du bist ein junger Mann, der dann auch erwachsen wird über diese Zeit. Und am Ende des Tages, wir werden hier nie sehr kritisch über individuelle Spieler sein, über individuelle Coaches oder wem auch immer. Wir werden dann immer analytisch, wenn die Saison losgeht, über diese Teams reden. Wir werden Spieler auch, die im NFL-Draft stehen, oder die im NFL-Draft hochgedraftet werden, besprechen und allem.
Auf jeden Fall.
Am Ende des Tages, Football is Family. Das ist ja das Motto von uns. Wir wollen es auch immer so halten, das sind 18-Jährige, 19-Jährige, manchmal 17-Jährige, die im College auf der größten Bühne Amerikas spielen können und sich beweisen können. Und wenn wir über Leute reden, wie zum Beispiel Carson Beck von Georgia Bulldogs, was wir auch irgendwann mal ansprechen werden und so weiter und so fort, werden da immer nur positiv sein, weil am Ende, ich weiß genau, was da abgeht mit diesen jungen Leuten und was dieser Crowd Noise und so außerhalb des Football-Fails machen kann. Wir wollen immer nur positiv bleiben und ich glaube,
auf jeden Fall,
das ist immer das Ding, das wir da ansprechen werden daneben. Aber Leute, ich muss es sagen, war ein guter erster Unterricht.
Die Orientation Week ist over, würde ich sagen.
Die Orientation Week ist over. Conference ist ein bisschen besprochen. Wir können natürlich immer sagen, wer ist in welcher Conference. Die Favoriten und so können wir ein bisschen besprechen. Aber nächstes Mal gehen wir richtig rein mit den Top 25, die jetzt nach dem Spring Training, die jetzt diesem Sommer hart arbeiten werden und sich beweisen.
Wie ein Power-Ranking. Für die, die es vielleicht nicht wissen, das ist wie ein Power-Ranking,
genau,
jetzt schon vor der Saison. Da gehen wir nächste Woche rein, besprechen die Top-5-Teams ein bisschen genauer, gehen dann nochmal ein bisschen tiefer. Ihr wisst Bescheid. Wir haben jetzt sozusagen den Syllabus euch ausgelegt. Ihr wisst genau, was nächste Woche schon passiert in dem nächsten Seminar von BSU. Und da würde ich sagen, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Class is dismissed.